Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Immer montags mit Finanzjournalist Philipp Habdank und spannenden Gästen aus der Private Markets Community. Liebe Leute, es ist Montag, das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Betting Billions. Und wir haben ja die letzte Zeit relativ viel über die Themen Infrastruktur und Privatinvestoren gesprochen, viel über den LTIF, offene Fonds. Heute geht es mal wieder hardcore um Private Debt und zwar genau gesagt um das Private Debt von Patrimonium, das bei denen inzwischen Private Credit heißt intern, wie mir gesagt wurde. Und bei Patrimonium, da tut sich gerade einiges in dem Bereich. Also wie mir zu Ohren gekommen ist, gibt es da wohl ein Fundraising für einen neuen Flaggschiff-Fonds. Gleichzeitig geht es aber wahrscheinlich auch mit der Kooperation mit der Credit Suisse, die jahrelang bestand, nicht weiter, wie ich gehört habe. Und Gerüchte gibt es auch, dass stattdessen ein erster Immobilien-Debt-Fonds aufgelegt wird. Also sehr, sehr viele spannende Fragen rund um Patrimonium und mein heutiger Gast kann die sicherlich beantworten. Ich hoffe, er wird's. Er ist der Mitgründer und Managing Director Private Credit bei Patrimonium. Herzlich willkommen bei Betting Billions, Daniel Heine.
Hallo, freut mich.
Hi Daniel, cool, dass du da bist. Danke dir. Wenn du die Betting Billions Folgen gehört hast, weißt du, dass zum Start erstmal so ein paar zwei Warmmachfragen kommen, die ein bisschen persönlicher sind. Die erste, was weiß man denn über dich noch nicht, was man aber unbedingt wissen sollte in der Branche?
Ja, Philipp, freut mich hier zu sein, mit dir zu sprechen. Die erste Frage beantworte ich gerne. Einige wissen es, die meisten wissen es nicht. Ja. Auf meinem Lebenslauf, das steht ja immer drauf, dass ich in St. Gallen studiert habe und dass ich auch in Oxford studiert habe. Es ist beides richtig. Was nicht drauf steht, ist, St. Gallen ist klar, da habe ich Betriebswirtschaft studiert. Bei Oxford habe ich es nicht dazu geschrieben, was ich dort studiert habe. Und ich glaube, du weißt es auch nicht. Oder weißt du?
Ich weiß es nicht, aber ich bin jetzt sehr gespannt und rechne mit Philosophie, wenn ich so die restlichen Podcast-Gäste bislang mal durchgehe.
Es ist nicht komplett verkehrt getippt. Ist fast richtig. Ich habe Theologie studiert.
Ah. Ja. Schon spannend, wie viele Philosophen und Theologen am Ende in der Private Markets Welt landen. Ich erkenne da so langsam ein Muster.
Ja, ja, ich fand das Betriebswirtschaftsstudium tatsächlich ein bisschen langweilig. Und, und war dann auch ja relativ zeitig und schnell damit fertig. Und dann habe ich gedacht, muss ich noch irgendwas anderes machen, was ein bisschen spannender ist. Ja.
Ja, interessant. Also zieht sich so langsam durch die Lebensläufe meiner Gäste hier, dass die alle irgendwas mit Philosophie und oder Theologie oder irgendwas in der Richtung zu tun haben. Trotzdem landen sie am Ende alle irgendwie in der Finanzwelt und jonglieren mit Milliarden. Das machen wir hier ja auch. Deswegen die zweite Einstiegsfrage an dich. Wie würdest du eine Milliarde investieren, wenn du sie zur Verfügung kriegst, ohne irgendwelche Restriktionen?
Ja, das ist natürlich, you're preaching to the converted. Ja, also es ist natürlich heute tatsächlich so, dass das gesamte Thema Private Credit in allen Facetten im momentanen Umfeld eine extrem attraktive Asset-Klasse ist. Ja. Also wenn ich hier frei aussuchen dürfte und sagen würde, ich investiere tatsächlich eine Milliarde, dann würde ich heute mehr oder minder in die alternativen Asset-Klassen investieren, die wir als Gesellschaft auch anbieten. Das heißt vorwiegend Private Credit mit ein paar Unterschwerpunkten, sei es jetzt Direct Lending, Special Situation, dann vielleicht Going Forward Real Estate Debt plus Real Estate Equity, was wir auch schon lange machen. Ich glaube, das ist eine tatsächlich risk-adjusted eine extrem sinnvolle Investition.
Also du würdest alles sinnvoll investieren und keinen Traum dir erfüllen. Also unser letzter Gast zum Beispiel wird sich gerne ein Skigebiet kaufen.
Nee, das möchte ich nicht. Nein, danke. Also
okay. Nee, dann, wir reden ja, jonglieren ja auch seriös mit den Milliarden. Ihr inzwischen auch schon mit relativ viel Geld. Ihr habt die Milliarde schon geknackt mit den Assets under Management? Schon lange, ne?
Meine Güte, ja, schon lange.
Mit wie vielen Milliarden jongliert ihr dann inzwischen?
Also jonglieren tun wir natürlich nicht damit, ja. Wir investieren sie. Wir sind heute ziemlich exakt bei 5 Milliarden. Und die 5 Milliarden sind auch tatsächlich, wir reporten das auf einer Invested-Basis, also nicht wie viele, die dann die AUMs angeben auf Committed-Ebene, sondern bei uns ist es wirklich invested, ja. 5 Milliarden. Und wenn man die
Committed. 5 Milliarden invested.
Mhm. Ja. Und wenn man die Committed mit hinzuzählt, ist natürlich nochmal eine Ecke mehr, ja.
Weil ihr so viel investiert habt, habe ich gehört, dass ihr wieder ins Fundraising müsst für den, für den Flagship-Fonds. Ja. Ja. Private Debt.
Ja.
Kannst du dazu was sagen?
Ja, das ist richtig. Also der Dealflow war doch relativ konstant und gut. Ja. Wie man weiß, wir versuchen auf jeden Fall auch im Direct Lending nicht nur die Sponsor-Seite abzudecken, sondern auch die Unsponsor-Seite. Und die Unsponsor-Seite war sehr konstant im Dealflow. Die Sponsor-Seite war so ein bisschen durchzogen die letzten 12 bis 18 Monate. Von daher sind wir in Summe zufrieden, ja, was das Deployment anbetrifft. Und wir planen jetzt tatsächlich im Q1 mit dem nächsten Direct Lending Fund, also das ist dann schon Direct Lending 5, rauszugehen und hier das Fundraising zu starten.
Direct Lending nach eurer Definition betrifft aber sowohl Private Equity Deals, also Sponsored Deals,
ja,
als auch Non-Sponsored.
Richtig. Ja, ist richtig.
Oder
ja.
Ist Direct Lending sinnbildlich für nur Private Equity Deals?
Ja, also in unserer Definition betrifft Direct Lending beides. Wir unterscheiden eigentlich nur zwischen dem Non-Performing Universe und dem Performing Universe. Performing ist für uns Direct Lending und Direct Lending unterscheiden wir jetzt nicht zwischen Sponsored und Unsponsored. Und wir versuchen typischerweise in einem Portfolio so auf eine Ratio von halb-halb, 50-50 zu kommen. 50% sponsored, 50 unsponsored, ja.
Mhm. Wie groß war denn euer aktueller Fonds und wie viel größer wird der nächste?
Also wir hatten ja zwei Fonds parallel gefahren. Das muss man vielleicht mit dazu sagen. Da die Fonds gemeinsam oder in Partnerschaft mit der Credit Suisse sind ja auch Direct Lending Funds. Und wir hatten dann immer parallel die, ich nenne jetzt mal die Credit Suisse Fonds plus die bankunabhängigen eigenen Patrimonium Fonds, auch im Direct Lending. Und wenn ich die beiden Strategien, die ziemlich zeitgleich gelaufen sind, zusammenfasse, waren die so ungefähr 600 Millionen.
Und der neue Flaggschiff-Fonds, der soll dann?
Und der neue, ja, der soll so einen Ticken größer werden, ja. Also ich denke, am unteren Ende 600, am oberen vielleicht 800, ja.
Mhm. Und wie weit seid ihr da schon? Gibt es da schon so Tendenzen für ein First Close oder startet das jetzt gerade ganz frisch erst in Q1?
Wir würden im Q1 ganz frisch damit starten, ja. Aber es ist im Endeffekt wie die bisherigen Vintages. Es gibt wirklich keine nennenswerte Abänderung der Strategie. Es wirklich bleibt genau das Gleiche wie bisher. Ja, also sprich Fokus, Lower Mid Market. Was heißt in unserer Definition, muss auch mal schauen, was wird unter Lower Mid Market verstanden? Ja, bei uns sind es dann eben die Unternehmen, EBITDA zwischen 10 und 20 Millionen. Und wenn ich das jetzt mal ganz vereinfacht übersetze mit einem durchschnittlichen Leverage von irgendwas zwischen 3 und 4 Mal, ja, dann komme ich halt irgendwo auf Einzelfinanzierungsvolumina, die so um die plus minus 40 Millionen herum pendeln, ja. Ich denke, das ist wahrscheinlich so der Sweet Spot.
Definiert das dann auch im Prinzip die Maximalgröße für euren Fonds? Oder könnt ihr den gar nicht größer machen, weil es das Marktumfeld gerade nicht hergibt? Fundraising soll ja nach wie vor nicht so ganz einfach sein, verglichen mit früheren Jahren.
Ja, also das Fundraising ist natürlich momentan definitiv die große Herausforderung. Das betrifft nicht nur uns, ich glaube, das betrifft alle im Markt.
Ja.
Das ist wirklich momentan, oder es war auch schon die letzten 12 Monate extrem schwierig, ja. Also da müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das wird uns leicht fallen, aber ich denke, es ist it's doable, aber sicher schwieriger, als es vor 2, 3 Jahren war.
Und die Größenordnung jetzt inhaltlich abgeleitet, wenn ihr sagt, ihr wollt in dem Bereich bleiben, dann kann der Fonds ja auch nicht zu groß werden, weil sonst ist der Druck ja eigentlich auch wieder da, dass man größere Transaktionen macht,
klar,
oder? Also wie viel Vorvolumenspielraum hättet ihr dann noch, dass ihr eure Strategie beibehalten könnt? Oder anders formuliert, ab welcher Vorgröße müsstet ihr denn dann zwangsläufig größere Deals machen, als ihr es bislang macht?
Ja, also größere Deals wollen wir eigentlich unbedingt, nicht unbedingt machen, weil das ist auch dann ein etwas anderes Universum. Ich denke, wenn du unterscheidest zwischen Lower Mid-Market und Upper Mid-Market, also ganz grobe Größenordnung, denke ich, dann ist Upper Mid-Market, wahrscheinlich geht es in den Finanzierungsvolumina, ich sage jetzt mal 75 Millionen plus, ja, lieber größer als 100 Millionen. Und wenn ich hier zu einer gewissen Minimum-Diversifikation im Fonds gelangen will, dann brauche ich natürlich einen Fonds, der deutlich über 1 Milliarde groß ist, ja. Aber das ist dann auch eher ein Markt, der ist eher paneuropäisch, ja, und wahrscheinlich auch von unseren englischen Peers deutlich stärker besetzt, ja. Also was wir schon beobachten ist, dass im Lower Mid-Market die noch ein gewisses Premium zu erwirtschaften ist, das ich vielleicht im Upper Mid-Market nicht mehr so habe, ja. Und von daher, wir wollen in dem Lower Mid-Market bleiben. Wir fühlen uns da wohl. Und da kommen ja viele Elemente mit dazu. Ja, man braucht ja auch ein Sourcing-Netzwerk. Man muss ja auch den Markt kennen. Ja, das ist, wie der alte Spruch heißt, ja, Lending is a local business. Ja. Also wir trauen uns jetzt nicht so, hier rauszugehen und zu sagen, wir investieren jetzt munter in Frankreich und in Italien und in Spanien. Und ich glaube, das wollen wir nicht, ja.
Mhm. Das Marktumfeld hat sich durch die Zinswende ja schon verändert. Also so mein Gefühl ist, erstmal hat Private Debt davon oder Private Credit brutal von profitiert. Dann jetzt so die letzte Zeit wird es auch irgendwie wieder ein bisschen schwieriger, was so zu hören ist. Kannst du das mal konkret an euren Renditen vielleicht festmachen? Also was so jetzt euer aktueller Fonds an Rendite abgeworfen hat und wie die neuen Zielrenditen in der neuen Welt für das nächste Fundraising aussehen, mit dem ihr rausgeht?
Also ich bin nicht ganz mit dir einig, dass das tatsächlich besser geworden ist. Ja.
Ja?
Ich glaube eher, es ist durch die Erhöhung des Zinsniveaus ist es in der Summe schwieriger oder problematischer geworden. Und ich sagte, warum? Ja, wir messen ja das Risiko auch im Endeffekt an der Marge, die wir auf die einzelnen Finanzierungen legen. Ja, und wenn ich jetzt mal nur in der Marge spreche, wie ich das den Kredit bepreise, dann war es zum Glück noch so, ja, dass wir jetzt in der Periode, als wir Marktzins null hatten, ja, verglichen mit heute, dass die Marge tatsächlich nicht nur bei uns, ich glaube in der ganzen Industrie relativ konstant geblieben ist. Ja. Und jetzt hier mal eine konkrete Zahl zu nennen. Ich glaube, die meisten in unserem Segment haben irgendwie Margen bepreist, die wahrscheinlich so zwischen 600 bis 800 Basispunkte waren, ja, all in. Mhm. Und wenn ich dann im Normalfall im Direct Lending ist ja alles variabel, ja, natürlich mit einem Euribor, der nahe bei null war oder bei null war, ja, habe ich dann den Gross Return, der jetzt vereinfacht gesagt vielleicht bei 8% lag, ja. Und wenn ich es wiederum vereinfacht sage, naja, dann ist das Zinsniveau gestiegen und dann war der Euribor bei 4, dann bin ich nicht heute bei Gross bei 12, ja. Das ist, zuerst mal denkt man, naja, das ist für die Investoren gut. Ist auch gut, weil der absolute gesamthafte Return ist dann nicht mehr 12, sondern 8. Das ist zwar schön, aber genauer betrachtet ist das eigentliche Risiko, das ich finanziert habe, ist zum Glück konstant geblieben. Ja, die Marge war konstant. Und meine große Sorge war eigentlich bei der Erhöhung des Zinsniveaus die, dass wenn ein Unternehmen heute 12 bezahlt, also sprich Marktzins plus Marge, dann ist das für ein Performing-Unternehmen schon sehr, sehr viel. Ja. Und irgendwo hätte es oder wäre es wahrscheinlich so ausgegangen, wenn der Marktzins noch weiter gestiegen wäre, dann wäre man auf 6 gegangen, ja, dann hätte ich 6 plus 8 bezahlen müssen, dann wäre ich nicht mehr bei 12, sondern bei 14. Mhm. Und dann, glaube ich, wäre Folgendes passiert, dann hätten die Unternehmen gesagt, also hör zu, lieber Private Debt Fonds, das wird jetzt prohibitiv teuer, das ist zu viel. Für ein Performing-Unternehmen ist das zu viel. Und dann hätten wir aufgrund des gestiegenen Marktzinses wie so eine Decke erreicht, so ein Ceiling von oben, das wahrscheinlich dazu geführt hätte, dass die Margen komprimiert werden. Und dann wäre die nächste Folge gewesen, dass dann das gleiche Risiko schlechter bepreist gewesen wäre als vor dem Zinsanstieg. Mhm. Also das ist ein Szenario, vor dem ich eigentlich ein bisschen Angst hatte, das zum Glück nicht eingetreten ist. Ja. Also wir waren, glaube ich, ebenso an der Spitze und dann hat es, zum Glück ist es wieder in die andere Richtung gegangen. so dass wir die Margen aufrechterhalten konnten.
Na dann Glückwunsch, dass die Zinsen wieder gesunken sind. Klingt erstmal skurril, aber nach deiner Argumentation ist es ja genau gut, dass dann jetzt der Euribor nicht noch weiter gestiegen ist.
Und wenn du jetzt zurückgehst auf diese Fundraising-Frage, ja, ich glaube, ein Großteil des problematischen Fundraising-Umfeldes kommt natürlich auch daher, dass mit dem gestiegenen Zins die Fixed-Income-Quoten der Unternehmen, also buchhalterisch, sind die Werte gefallen. Und dementsprechend sind wir heute in jeder zweiten Diskussion mit dem Investor mit diesem vielbesungenen Denominator-Effekt konfrontiert, was dann heißt, naja, unsere Allokation für Alternatives Private Credit ist bereits am oberen Limit, weil relativ betrachtet unsere Fixed-Income-Quote etc. Quote dementsprechend dazu nicht korrespondiert. Ja. Und der Haupttreiber war natürlich das gestiegene Zinsniveau. Also auch da, glaube ich, wenn das Zinsniveau wieder fällt, wird sich dieser Denominator etwas abschwächen. Und B, sind wir natürlich auch im Wettbewerb mit anderen Asset-Klassen. Also es gibt viele Pensionskassen oder Versicherungen, die müssen in einem Private-Credit-Fonds gar nicht Gross 12 oder 10 erreichen. Die waren früher total happy mit 6 oder 7 oder 8, ja. Und wenn ich natürlich heute in einem liquiden Markt, ja, in einem Investment-Grade-Bond schon annähernd an sowas rankomme, dann fragen sich viele, naja, warum muss ich mich dann hier in ein Fondskonstrukt reinbewegen, das illiquide ist, ja. Also auch da, glaube ich, ja, kommt der gesamten Industrie natürlich das hohe Zinsniveau nicht wirklich entgegen, ja.
Mhm. Das heißt jetzt aber nochmal auf die Ursprungsfrage, also die Argumentation finde ich total schlüssig. Was heißt das dann jetzt übersetzt in eure Zielrendite, die ihr für den neuen Flagship rausgebt an Investoren?
Die ist tatsächlich unverändert, weil wir vorwiegend eben die Margen kommunizieren und sagen, wir bepreisen das Risiko und ich kann ohnehin nicht den Marktzins beeinflussen. Ja? Ja. Von daher ist die Marge das entscheidende Element. Ja. Und ich glaube, da muss man versuchen, möglichst konstant zu sein und halt hier ein sehr vernünftiges Risk-Return. Und das erste Wort ist für uns ja immer ein bisschen das Wichtigere als das zweite. Ja. Das ist ja die andere Seite der Medaille. Das Risikoelement, ja, ist im typischen Credit-Geschäft natürlich enorm wichtig. Ja. Und ich glaube, da springt auch der Frosch ins Wasser, dass die Credit-Discipline tatsächlich erhalten bleibt und man das Risiko hier nicht aus den Augen verliert. Also für uns heißt das, wir machen genau gleich weiter. Wir versuchen, die Leverage-Levels tief zu halten, vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer zu fahren, als sie in der Vergangenheit waren, weil natürlich die Wachstumsaussichten etwas geringer sind. Und wir versuchen, die Margen konstant zu halten. Ja.
Kannst du so, ich weiß, es kommt immer von Unternehmen zu Unternehmen an, aber die Verschuldungsgrade, was ist so ein Durchschnittslevel, womit ihr euch jetzt wohler fühlt als früher?
Ja, also ich denke, wir waren ja tatsächlich nie extrem aggressiv. Was bedeutet, wir versuchen in den Direct Lending Strategien eigentlich immer deutlich unter 4x, also Net Debt EBITDA zu liegen. Das ist sicher der große Anspruch. Ja. Und ich glaube, das macht auch Sinn, weil das Zinsniveau eben ist gestiegen. Ja, und daher, das Unternehmen muss hier ein bisschen, sag ich mal, Cashflow Luft haben, um tatsächlich auch komfortabel die Zinsen bedienen zu können. Der Frosch springt immer dann ins Wasser, ja, wenn ich dann wirklich noch unterscheiden muss, ja, wie messe ich oder wie reporte ich denn tatsächlich diesen Verschuldungsgrad oder diesen Leverage, ja, weil es the devil is in the detail, ja, und das Zauberwort heißt ja natürlich adjusted EBITDA, sprich, wie viele Adjustments lasse ich zu und wie viel lasse ich nicht zu, ja, und weil Altes Sprichwort,
traue nur dem EBITDA, das du selbst adjustiert hast.
So ist es. Aus einem Adjustment kann ich keinen Zins bezahlen, ja. Also ich glaube, der echte Lackmustest ist eben dann, was ist das unadjusted EBITDA, ja? Oder was ist tatsächlich der Cashflow? Und es gibt ja auch andere enorm wichtige Kennzahlen, ja, also Debt Service Coverage Ratio etc., wo du tatsächlich versuchst, die Cashflows näher zu definieren, eben dieses Adjustment-Element, ja, ein bisschen, sage ich mal, zu relativieren.
Ich habe noch kurz eine technische Nachfrage. Also zur Zinswende. Die hat ja über den Euribor erstmal die, den Ertrag für den Debt vor hochgebracht, weil der Euribor bei 0 war und dann sprunghaft, hast du ja gerade eben gesagt, bei 12.
Ja.
Das war ja Upside-Risiko,
ja,
also Upside-Risk. Jetzt geht es ja wieder nach unten. Das heißt, wir haben ja jetzt da durch die Zinswende eine Downside-Risk. Sichern sich eigentlich Debtfonds da irgendwie gegen einen sinkenden Euribor ab? Was ist da so der Marktstandard oder lässt man das einfach laufen?
Also die Debtfonds meines Wissens machen das nicht wirklich. Ja, ich denke, wir geben ja die Renditen an die Investoren weiter und die Investoren sind sophisticated enough, ja,
okay,
um dann tatsächlich, wenn sie hier ein Hedging suchen, ja, das selbst umzusetzen, ja. Aber auch da glaube ich, die sophisticated Investors, die wissen sehr genau,
ja,
und schauen eher auf die Margen als dann tatsächlich auf den Absolute Return, ja. Was aber wichtig ist, ja, ich glaube, das war auch eine der Lehren, ja, in dem Zinsanstieg. Wir hatten immer wieder versucht, bei Unternehmen tatsächlich auch vertraglich zu fixieren, dass die Unternehmen das Zinssatzrisiko hedgen, ja. Weil es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du jetzt vereinfacht gesagt 8% bezahlst oder 6% bezahlst und hinterher 10 oder 12, ja.
Ja, absolut.
Und ich glaube, in der Rückschau muss man sagen, hätten wir das sicher noch verstärkt machen können, ja.
Okay, ja, interessante Lehre. Also dann auch für die zukünftigen Deals. Ich habe ja eingangs gesagt, oder du hast es ja auch gesagt, dass ihr neben dem Flaggschiff-Fonds parallel noch ein Vehikel mit der Credit Suisse hattet oder habt.
Ja.
Korrigier mich, aber ich hatte das immer so verstanden, dass ihr euch da im Prinzip in das Kreditbuch der Credit Suisse einklinkt und pari passu mit der parallel zur Credit Suisse in einen Kredit finanziert. Und das kommt halt, also die Bank nimmt was aufs Buch, so viel geht. Und was dann die Gap ist zum Kapitalbedarf, das kommt dann noch über und vor. So hatte ich das Modell verstanden. War das vereinfacht gesagt richtig?
Ja, also ich würde es noch ein bisschen differenzierter beschreiben. Es war uns damals wichtig, eben eine Struktur zu bauen, die tatsächlich jede Art von Conflict of Interest ausschließt. Ich glaube, das ist das Hauptelement in der Kooperation mit einer Bank, tatsächlich zu versuchen, einen Ansatz zu finden, wo man eben nicht einen Konflikt zwischen Bank und Debtfonds hervorruft automatisch. Und wir haben das so umgesetzt, dass wir gesagt haben, die Credit Suisse war verpflichtet, uns alle Finanzierungen, die ein bestimmtes Rating-Niveau erfüllen, ja, also das waren vorwiegend Single-Bs und Doppel-Bs, zu zeigen. Also die mussten uns alle zeigen, die sie finanziert haben. Und der Debtfonds, sprich wir, hatten dann die Möglichkeit, aber nicht die Verpflichtung, in die Kredite, die uns richtig erschienen sind, mit zu investieren. Ja. Und wir konnten auch dann frei wählen, in Anführungszeichen, ja, welches Volumen wir dann tatsächlich machen wollen.
Mhm.
Und das zweite Element, das extrem wichtig war, ist, dass wir betrachtet haben, wie der Kredit tatsächlich ausgestaltet wird. Und hier ist das entscheidende Element, und ich denke auch im Nachhinein, das war absolut richtig, die Kredite vertikal zu schneiden. Sprich, es ist ja immer der Charme einer Bankenfinanzierung, dass eine Bankenfinanzierung eben nicht nur Term Loan Bs enthält, sondern auch Term Loan As, also sprich amortisierende Tranchen und on top sehr oft mal noch eine RCF-Line, also eine Working Capital Finanzierung. Und wenn ich dann jetzt so einen horizontalen Schnitt machen würde und sage, naja, im Worst Case gehe ich sogar in eine subordinierte Position, ja, oder nur in den Term Loan B, dann habe ich natürlich schon so ein bisschen den Konflikt vorprogrammiert.
Term Loan B ist endfällig, richtig?
Genau, ist endfällig, ja. Also ich kann das systemisch nicht auflösen, sobald ich horizontal schneide, dass im Downside-Szenario ein Konflikt entsteht, ja. Und den löse ich nur auf, wenn ich vertikal schneide durch den Kredit, weil dann ist es wirklich, wie du gesagt hast, pari passu, ja, und man besitzt tatsächlich die Bankbilanz, hat das identische Instrument in allen Schattierungen, wie es auch dann der Debtfonds hat.
Mhm.
Das hat dann für die Investoren den Charme und das positive Element, dass das Risiko noch ein bisschen tiefer ist, ja, weil natürlich eine RCF-Line, die ist nochmal in der Seniorität etwas höher, ja, und die Term Loan A's, die amortisieren, das ist sehr positiv. Aber ich verwässere natürlich die typische Private Debt Fonds Performance durch die weniger stark rentierenden RCF-Lines und Term Loan A's. Ja. Und das hat in unserem Fall dazu geführt, dass eigentlich das Gros der Investoren waren dann tatsächlich Versicherungen, ja, und weniger Pension Funds, ja, weil wir dann natürlich im Direktvergleich mit einem typischen Plain Vanilla Direct Lending Fund, so wie wir es ja auch bankunabhängig haben, einen weniger hohen Return zeigen konnten oder zeigen.
Der Fonds müsste jetzt aber ja auch so langsam eher sich so seinem Herbst bis Ende nähern. ja. Und also wenn er parallel aufgelegt wurde und er jetzt mit und investiert wurde und er jetzt mit dem Flaggschiff-Fonds ins neue Fundraising geht.
Ja.
Ich habe aber gehört, dass das mit der Credit Suisse so nicht mehr weitergehen soll. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Also die Credit Suisse, jetzt ja UBS, ich glaube, es ist korrekt zu sagen, das Thema LBO-Finanzierung, Direct Lending im Ausland, also sprich in der Nicht-Schweiz, so in diesem Lower Mid-Market, Mid-Market, das ist wirklich nicht die DNA der UBS, ja. Also da ist das Thema Ausland-Exposure ist einfach momentan nicht gewollt, nicht gewünscht. Von daher, aktuell ist es nicht geplant, hier einen dritten, also wir hatten ja zwei Fonds mit der CS, ja, nicht geplant, einen dritten Fonds oder einen neuen Fonds zu machen, ja.
Guckt ihr euch dann nach einer anderen Bank um, mit der ihr das Modell aufsetzt? Oder ist dieses Kooperationsmodell für euch jetzt inzwischen gar nicht mehr interessant oder sogar relevant?
Also ich denke, der Markt hat sich auch über die letzten 4, 5, 6 Jahre ein bisschen verändert, ja. Dahingehend, dass typischerweise, und das muss auch die Portfolien betrachten, das waren ja eigentlich zu 100% Sponsored Portfolien, ja. Und die Credit Suisse war sicher einer der ganz populären Adressen, wo die großen Sponsoren hingegangen sind, um nach Finanzierung zu fragen. Und es gab ja auch andere Banken, die das auch angeboten haben. Ich nehme jetzt mal beispielhaft die Bayern LB, ja. Und wie man an dem Beispiel von der Bayern LB sieht, die haben sich dann irgendwann gesagt, strategisch, ist nicht so lange her, ja, nee, das Geschäft betreiben wir nicht mehr, ja. Also meine Beobachtung ist schon die, dass die typischen Bank-LBO-Finanzierer sich sehr, sehr deutlich zurückgezogen haben, ja, und von daher auch uns Debtfonds allen gemeinsam einfach auch mehr Platz gegeben haben. Und ich denke, für uns ist das in der Summe eine positive Entwicklung, weil das den Gap können wir gut füllen, aber tatsächlich jetzt, was die Bank hier früher abgedeckt hat, inzwischen selber füllen können.
Das heißt, in der Retro-Perspektive sind diese Kooperationsmodelle schon ein bisschen auch aus der Not raus gewesen, dass die Banken anfangs, als die Debt Fonds gestartet haben, doch noch stärker waren, als sie jetzt heute sind im Markt und man die Banken ein Stück weit gebraucht hat, um ins Geschäft zu kommen, also aus der Debt Fonds-Sicht?
Naja, also aus der Bankensicht, also ich spreche jetzt mal für die CS, aber ich glaube, es gilt auch für die anderen. Wenn ich ein Single B oder ein Doppel B finanziere, dann haben die meisten Banken damals wie auch heute Maximum Hold Levels, also sprich die maximale Exposure, die die Bank selbst auf ihr Buch nehmen kann, die ist irgendwo limitiert. Ja, bei jeder Bank gleich unterschiedlich, aber die sind limitiert. Mhm. Und dann war es natürlich extrem attraktiv, ja, zu sagen, naja, wir können auch größere Volumen alleine finanzieren. Alleine heißt dann in Kooperation mit einem Debtfonds und damit eine Lösung aus einer Hand anzubieten. Das hat extrem viel Sinn gemacht, ja. Ich glaube, das macht auch für die Banken heute noch Sinn. Wir empfanden die Zusammenarbeit als tatsächlich extrem positiv, ja. Wir würden das auch auf jeden Fall wieder machen. Für uns liegt der große Charme darin, ja, dass wir eine bessere Diversifikation im Fonds erreichen, ja, weil wir auch ein kleineres Teilvolumen nehmen können, ja. Was schade ist, ja, dass wir das nicht mehr haben, dieser One-Stop-Shop-Gedanke, ja, den können wir natürlich als Debtfonds nicht wirklich erfüllen, weil was wir nicht können, sind Working Capital Finanzierungen abzubilden. Und das war früher mit dabei und das können wir halt nicht, ja. Das heißt, ich muss jetzt heute schon in der typischen Finanzierung mache ich Debtfonds plus ein RCF-Provider, ja.
Das heißt, die Betriebsmittellinie könnt ihr euch doch für den Deal immer noch oder für das Unternehmen immer noch bei der Credit Suisse beschaffen, oder ist es?
Natürlich, es geht dann schon, aber es ist halt nicht mehr so ganz One-Stop-Shop-mäßig, sondern muss als Sponsor oder als Unternehmen muss ich halt dann brauche ich einen parallelen Extra-Provider. Ja, aus einer Hand wird es eben nicht mehr geliefert. Aber long story short, Wir würden das wieder machen. Die Erfahrung war positiv. Ich glaube, für die Unternehmen war es auch positiv, ja. Und wir würden da sicher nicht Nein sagen, wenn wieder eine andere Bank käme und sagen würde, naja, habt ihr hier Interesse?
Na, also dann, alle Banker, die zuhören und Interesse haben, die Tür ist offen, habe ich jetzt gerade rausgehört. Aber, also wenn jetzt diese zwei Fonds wegfallen, weil keine Folgefonds kommen,
ja,
heißt dann ja auch, da fehlt dann perspektivisch auch schon ordentlich was an Assets under Management. Heißt für euch auch weniger Management-Fee. Tut eurem Geldbeutel vermutlich jetzt nicht so gut. Heißt, wenn, und dann sehe ich noch, dass der Flaggschiff-Fonds nicht signifikant größer wird. Heißt, ihr müsst dann ja euch eigentlich auch nochmal woandersweitig umgucken, um die Gap da ein bisschen zu schließen. Und da habe ich gehört, dass ihr Richtung Real Estate Debt gehen wollt.
Ja, also vielleicht noch da zurückgehend, dass die Credit Suisse jetzt nicht mehr mit uns, den dritten Debtfonds macht. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Wir mussten es natürlich in der Vergangenheit auch die Fees mit der Credit Suisse in Anführungszeichen teilen. Ja.
Ah.
Also es ist natürlich deutlich lukrativer für uns, ja, Credit Suisse oder bankunabhängig zu arbeiten, ja. Dort verdienen wir doch deutlich mehr, ja. Also sprich, going forward in den neuen Direct Lending 5, wie wir das nennen, ja. Da haben wir natürlich, gehen wir davon aus, dass einen guten Teil des Segments, was wir früher mit der Credit Suisse finanziert haben, dann direkt finanzieren zu können. Also von daher ist es finanziell betrachtet für uns going forward durchaus interessanter. Ja.
Der Real Estate-Frage aber nicht ausweichen.
Nee, die weiche ich nicht aus.
Habt ihr was vorm Real Estate-Debt?
Ja. Beantworte ich ein ganz klares Ja. Also wir haben ja ein großer Bereich bei uns, Real Estate Equity, ja. Und von daher ist natürlich das ganze Thema Real Estate war bei uns immer ganz oben oder ganz vorne auf dem Radar. Und wir haben über die letzten Jahre, man kann schon fast sagen Jahrzehnte, ja, natürlich eine riesen Anzahl von Anfragen bekommen, ob wir auch Real Estate Backed Situationen finanzieren. Und wir haben tatsächlich...
Also dann mit Fremdkapital?
Ja, mit Fremdkapital. Also Real Estate Debt, ja, mit Fremdkapital.
Ja.
Und wir haben den Bereich tatsächlich nie angefasst in der Vergangenheit, weil wir immer der Ansicht waren, dass die Returns, die hier erzielbar waren, auf einer Risk-Adjusted-Betrachtungsebene einfach völlig unattraktiv waren. Ja.
Hast du dann eine konkrete Zahl, also dass man sich das konkret vorstellen kann?
Ja, kann ich dir. Das drückt sich am besten aus. Und es gab ja in Deutschland jetzt über Jahre hinweg, ich mache es mal an diesem Bereich Mezzanin fest, ja, aber das kannst du auch Senior nehmen. Ja. Das war extrem mispriced. Wenn du das vergleichst, eine Mezzanin-Finanzierung in Deutschland, die war einstellig im Prozentsatz, ja. Da hat man also durchaus gesehen, dass Mezzanine-Pieces ja am unteren Ende vielleicht 6, am oberen Ende 9% gekostet haben. Wenn du das mit England vergleichst oder Amerika, die sind einfach zweistellig, ja, also 14, 15, 16. Und ich sage jetzt mal, wenn du dann jetzt 8 oder 9% auf ein Mezzanine-Piece verdient hättest in Deutschland, ja, dann ist das ja nur die Hälfte der Medaille. Die andere Hälfte, ja, ist ja, welches Risiko gehst du ein? Und ich glaube, da war die Situation noch viel dramatischer, dass normalerweise im internationalen Vergleich, ja, hat ein Mezzanin jetzt auf einer Real Estate Betrachtung ein LTV, das ist irgendwo zwischen einer LTV von 65 bis 75, 65, vielleicht mal bis 80, ja, Prozent. Und Preis dann vereinfacht bei 14-15%. Das ist Mezzanin, ja. Und wenn ich jetzt in einem LTV-Niveau drüber hinausgehe, ja, in England nennt sich sowas PREFEC, Preferred Equity. Das heißt, dann ist das LTV 85 plus, vielleicht 90, vielleicht 95, ja.
Also LTV, Beleihungsauslauf?
Genau, Beleihungsgrad, ja.
Grad,
Und so ein PREFEC, so ein Preferred Equity Piece wurde dann, also es ist praktisch nochmal eine Risikoecke über dem Mezzanin, wurde dann gepreist oder wird gepreist mit knapp 20, ja, vielleicht sogar über 20. Das ist der internationale Standard.
Warum war der in Deutschland so schlecht oder so viel niedriger?
Gibt eine ganz einfache Antwort dazu. Ja. Der war deswegen so schlecht, weil wir in Deutschland eine Situation haben, das ist ein Ausdruck des Overbankings. Ja. Wir sind einfach ein dramatically overbanked country. Und die Banken haben natürlich alles finanziert, was Real Estate backed war, zu extrem hohen Beleihungsausläufen. ja, mit Senior.
Also Senior vorrangig besichert oder vorrangig?
Senior vor dem vermeintlichen Mess, ja. Und da kann man natürlich lange drüber sprechen, ja, weil auch da muss man genau reinschauen. Und ich nenne es mal ein Negativbeispiel, ja. Also wir wurden wöchentlich angefragt für eine Mezzaninfinanzierung von einer Immobilienentwicklung. Und was wir, ich will nicht sagen im Standard, ja, aber 8 von 10 Fällen landen dann so auf dem Schreibtisch, dass das heißt, naja, wir bekommen Senior 65% oder 70% LTV und wir suchen jetzt noch 20-25% Mess. Ja, also kommst du dann auf eine LTV 80-85-90, ja. Und wir sind bereit, hier Einschlag 8-9% dafür zu bezahlen. So, jetzt kann man sich noch über das Pricing streiten und sagen, das ist zu wenig, das ist noch in Ordnung. Was aber dann in Deutschland passiert ist, ja, leider, wenn man sowas auf dem Papier jetzt sieht, dann würde man davon ausgehen, dass auf einer Senior-Finanzierung, ja, die dann vielleicht einen Belegungsauslauf von 65 oder 70 hat, dass es dann theoretisch 30% Equity geben würde. In Deutschland gab es aber die 30% Equity eben oft nur auf dem Papier. Das heißt, das Equity wurde nicht upfront in die Entwicklungsprojekte eingebracht als Cash, sondern das Equity wurde zeitlich versetzt, quote unquote, eingebracht, indem dann so gerechnet wurde, ja, wenn die Wohnungen, die Apartments, was auch immer, dann vermietet, verkauft wird.
Aber dann ist es ja 100% Fremdkapital.
Genau so ist es.
Das ist ja völliger Quatsch.
Genau so ist es. Aber das ist der Grund, warum die Entwicklungsprojekte dann stehen. Die Entwicklungsprojekte, die stehen deswegen, weil dann wird das Senior verwendet, ja, das Senior wurde verbaut und dann, vereinfacht gesagt, wenn man bei dem Rechenbeispiel bleibt, ja, wenn das Equity erst zeitlich versetzt eingebracht wird, dann kann es natürlich nur eingebracht werden, wenn das Projekt mal fertig ist.
Ja.
Wenn es es aber vorher nicht gibt, ja, dann ist natürlich schon die Situation die, heute gestiegene Zinsen, gestiegene Baukosten etc., ja, dann fehlt eben genau dieses Equity, das als Cash gar nie wirklich upfront eingebracht wurde. Jetzt, ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, es gibt auch wirklich super Entwickler, die das nicht gemacht haben. Aber das große Anteil, ja, hat so funktioniert, dass es eben zeitversetzt war. Und das ist der Hauptgrund für dieses heutige Desaster, ja, bei den Entwicklungsfinanzierungen, dass denen alles, das Equity Piece tatsächlich fehlt.
Kannst du da ein paar konkrete Beispiele nennen oder geht das nicht?
Nee, das würde ich jetzt nicht machen, aber ich glaube genau, das ist die Problematik, die hier entstanden ist. Und warum ist es entstanden? Es ist entstanden, weil wir eine so harte Bankenkonkurrenzsituation hatten, dass eben hier die Lending-Discipline, ich will nicht sagen aufgeweicht wurde, aber eben sehr weit interpretiert wurde. Das findet in UK oder in der Schweiz, ja, ist das einfach nicht der Fall. Und für uns war dann als Alternative Lender, ja, war das Risk-Return-Profil einfach nicht attraktiv, ja.
Ja.
Und ich glaube, die Situation, die hat sich jetzt in der Krise wirklich geändert oder ändert sich. Und ich glaube, da muss man auch jetzt nicht Einstein sein, um die Hypothese zu haben, going forward wird sich auch der deutsche Markt dem internationalen Standard anpassen. Ja, das sagt nicht nur ich, das sagen, glaube ich, das ist der Konsens, ja. Sprich, das Senior geht tatsächlich auf ein echtes LTV-Niveau zurück. Vor allem in der Entwicklungsfinanzierung werden diese Stilblüten nicht mehr akzeptiert. Die LTV-Niveaus, die werden tatsächlich sinken. Und wir werden am Ende in Deutschland auf einen ganz normalen Markt schauen, wo ich Senior habe, ja, durch die Bank. Plus ein Messpiece, ja, mit einer normalen LTV 65 bis 70, 75, vielleicht mal 80, ja, die ganz normal bepreist ist. Aber es ist natürlich schmerzhaft für die Marktteilnehmer, weil das ist schon ein Wechsel, ja, in der Finanzierung oder im Paradigma, aber in der Landschaft. Und da müssen sich viele dazu zuerst mal durchringen, dass das the new normal ist. Und für uns ist es aber natürlich wahnsinnig attraktiv, weil hier geht endlich eine Marktlücke auf, die wir schon lange erhofft haben, dass sie aufgeht. Und wir glauben, dass man eben ident zum Corporate-Markt, ja, den Markt adressieren kann, indem man entweder sagt, ich mache jetzt Whole Loans, also sprich, das ist dann der Unitranche-Gedanke wie im Direct Lending zum Teil, ja, also ich mache Senior plus Mess oder ich mache nur Mess, ja. Ich glaube, beides ist gleichberechtigt möglich, mit dann völlig normalen, attraktiven Risk-Return-Profilen. Und das versuchen wir zu machen. Wir sehen, dass das ist auch unumkehrbar, die Marktentwicklung. Ich denke, wir sind dazu sehr gut positioniert, durch das, dass wir sehr viel Real Estate Equity über die letzten fast 20 Jahre gemacht haben, dass wir eben sehr viel Erfahrung haben im Corporate Debt Bereich. Also sprich, für uns sind das zwei sehr naheliegende, sagen wir, Know-how-Felder, ja, die nicht schwierig zu kombinieren sind. Und wir sind relativ weit fortgeschritten. Und ich kann es jetzt noch nicht verschreien, aber ich würde sagen, in sehr naher Zukunft sollten wir hier kommunizieren können und würden dann mit einer neuen Real Estate Debt Strategie an den Markt gehen, ja, die aller Voraussicht nach sich tatsächlich auf eine How-Loan-Strategie fokussiert.
Inklusive Fundraising dann, nehme ich mal an.
Da sind wir schon länger dran. Also an dem Thema sind wir schon länger dran, ja.
Also ihr sammelt Geld ein, bevor die Strategie kommuniziert
ist. Natürlich, ja, natürlich. Natürlich. Nee, wir würden erst, deswegen, ich bin auch jetzt noch vorsichtig, ja, wir würden das erst wirklich kommunizieren, wenn wir auch wirklich so weit sind, dass wir tatsächlich finanzieren können.
Ja, hochspannend. Super interessant. Eine Nachfrage zur Strategie habe ich aber schon.
Ja, klar.
Du hast ja schon gesagt, ihr habt sehr viele Anfragen jetzt bekommen, die verrückt waren.
Ja.
Der Markt dreht sich jetzt.
Ja.
Nachhaltig.
Ja.
Das habe ich alles kapiert. Heißt das denn jetzt, dass solche Anfragen ihr nehmen könnt unter den neuen Marktbedingungen? Oder kommt für euch, für eure Strategie wirklich jetzt nur absolutes, reines Neugeschäft ohne irgendwelche Altlasten in Frage?
Wie meinst du Altlasten? Also,
naja, also alles, was jetzt so an bestehenden Projekten mit alter, kaputter Finanzierung und sowas da draußen am Markt rumwabert.
Aha, ach so. Ich weiß, was du meinst. Ah ja, nee, also ich glaube, auch da wird sich der Markt ähnlich wie im Corporate-Bereich entwickeln, dass du unterscheiden musst zwischen Non-Performing und Performing, ja. Im Corporate-Bereich adressieren wir auch den Non-Performing-Markt in unserer Spezialsituationen-Strategie. Ja. Das machen wir ja schon sehr lange. Was übrigens ein Bereich ist, der die letzten 12 Monate extrem gut performt hat. Ja. Wir sind für die Special Sits momentan sehr dankbar. Ja. Das ist ein Dealflow, der während der Pandemie wirklich mager war, ja, aber die letzten Monate enorm zugenommen hat mit super attraktiven Risk-Return-Profilen heute. Und ich würde davon ausgehen, dass sich das im Real Estate Debt Bereich genau gleich entwickelt. Also es wird einmal das Thema geben Performing, sprich das sind dann neue Finanzierungen oder Refinanzierungen, ja, vorwiegend auf Bestandsimmobilien, ja. Dann kann man noch diskutieren, wo ist das Schwergewicht, ist es eher Residential oder gibt es auch irgendwas anderes, was ich akzeptieren kann? Also wir wären jetzt bei uns auch agnostisch, wir würden tatsächlich sagen, wir machen fast alles, ja. Solange die LTV-Niveaus sinnvoll sind. Aber in der Performing-Welt, ja, ist der Fokus auf Neufinanzierung und Refinanzierung, ja. Eine typische Projektfinanzierung ist natürlich immer schwieriger, immer herausfordernder, ja. Möchte ich jetzt nicht ausschließen, ja, dass das auch möglich ist, ja. Aber die ist auf jeden Fall teurer als eine Refinanzierungssituation, ja. Was ist aktuell natürlich gibt, ja, das sind die ganzen problematischen Fälle, sprich das, also Distressed oder Special Sit Bereich, Non-Performing Bereich, da könnte man natürlich auch aktiv werden und einen Fonds speziell für diesen Bereich versuchen zu raisen. Das haben wir jetzt aktuell noch nicht angefangen, ja, wir können auch nicht alles gleichzeitig machen. Aber ich kann mir vorstellen, going forward irgendwann, ich weiß es nicht, ja, 2, 3, 4 Jahren, kann das sicher auch nochmal ein Thema sein.
Wie groß soll jetzt der erste Immobilienfonds werden? Was habt ihr euch da vorgestellt?
Also wir haben uns jetzt vorgenommen, 500 Millionen zu machen, ja.
Auch, aber Fokus auch Deutschland oder Dach beziehungsweise?
Ja, also bei uns Schuster, bleib bei deinen Leisten, ja. Bei uns heißt ja, das ist diese Germanic Region, was wir dazu zählen, ist Deutschland als Schwerpunkt, ja. Wir integrieren noch Benelux, ja, und Benelux im Endeffekt besteht wiederum zum Großteil aus Holland, ja. Ich glaube, das ist ein Land, in dem wir uns wohlfühlen. Und dann würden wir zu den ein oder anderen Outlayer, ja, würden wir jetzt nicht Nein sagen. Aber das typische Portfolio ist 60-70% Deutschland, 20% Holland, bisschen Benelux und vielleicht mal noch irgendwie ein oder andere Ausländer in vereinzelten Fällen, wenn wir vielleicht mit einem Sponsor, den wir kennen, dort mitgehen können. Ja.
Sektorseitig wollt ihr da echt komplett agnostisch sein. Also die Immobilienkrise, was jetzt Banken auch durchgeschüttelt hat, war ja vor allem viel aus dem gewerblichen Bereich, also Commercial Real Estate, Büros, nach Corona, alles schwierig. Die Geschichte muss ich dir nicht erzählen. Mhm. Das schreckt euch nicht ab oder klammert ihr das bewusst aus?
Nee, schreckt uns nicht ab. Das ist ja wie im Corporate-Bereich. Da könntest du auch sagen, ach, ihr habt total Angst, die ganze Automobilindustrie ist in der Krise, wir finanzieren keine Zulieferer mehr. Ja. Das machen wir auch nicht. Ja. Also ich glaube, es gibt auch in den schwierigen Bereichen, ja, gibt es auch gute Einzelsituationen, die man sich anschauen muss und die man gut machen kann. Ja. Also Antwort, wir sind tatsächlich branchen- oder segmentagnostisch hier. Ja.
Cool, hochspannend. Bin ich gespannt auf die Details, auch wenn du ja jetzt doch noch ein bisschen was verraten hast, was mich sehr freut.
Ja, da bleibe ich noch ein bisschen kryptisch und hoffe dann, dass ich dann vielleicht in kurzer Zukunft, naher Zukunft hier, das dann nochmal direkt und präzise kommunizieren kann.
Meld dich. Und liebe Podcast-Zuhörer, also dann Betting Billions ist der Kanal, wo ihr es dann erfahrt. Daniel hat gerade die Zusage gegeben. Sehr gut. Wir haben auch tatsächlich jetzt, glaube ich, ein bisschen überzogen, was so die typische Zeit anbelangt. Aber das ist, glaube ich, überhaupt nicht wild. Ich fand es super interessant. Ich habe tatsächlich echt viel gelernt über den Markt und auch so Entwicklungen. Ganz klares Gefühl jetzt für, was ein schlechter Immobilienkredit, eine schlechte Immobilienfinanzierung ist und eine gute. Tut sich einiges bei euch. Danke, dass du uns da ein bisschen abgeholt hast, Daniel, und Einblick gewährt hast. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Danke dir.
Philipp, ich danke dir. Schönen Mittag noch. Danke.
Und ja, das, wie gesagt, war die etwas längere, aber ich finde super interessante Betting Billions Folge für heute. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Falls ja, dann meldet euch gern bei mir, gebt mir Feedback, sagt mir, was ihr an der Folge cool fandet, wo ihr euch noch ein bisschen mehr oder was anderes gewünscht hättet. Und wenn ihr von dem Format überzeugt seid, dann bitte helft uns, die Betting Billions noch viel, viel größer und bekannter zu machen. Liked den Podcast, gebt uns bei Spotify eine gute Bewertung, empfehlt uns weiter, damit wir das Ganze auch so schön fröhlich hier weitermachen können. Und wie immer gibt es noch einen Begleitartikel zur heutigen Folge, dann auch in der Börsenzeitung bzw. auf der Website, da auch gern nochmal reinschauen. Vielleicht finde ich ja im Hintergrund jetzt doch noch ein bisschen was über die Immobilienstrategie raus. Wir werden sehen. Und ansonsten schaltet gern nächste Woche wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal eine gute Restwoche und wie immer ein gutes Händchen bei euren Investments. Bis zum nächsten Mal.
Das war Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Redaktion und Host Philipp Habdank. Musik High Rollers Club von Reactor Productions, premiumbeat.com. Cover Design Leo Burnett.